Kaiser Friedrich I. hatte triumphiert im Jahr 1162. Mailand war gefallen, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, den spätere Generationen im weiteren Verlauf des Mittelalters Barbarossa, den Rotbärtigen, nannten, hatte die stolze alte italienische Stadt in Schutt und Asche gelegt. Es war ein Sieg auf ganzer Linie. Kein Haus stand mehr in der Stadt. Einzig die Kirchtürme der lombardischen Stadt ragten aus dem Trümmermeer. Mailand hatte als Mitglied und Anführerin der lombardischen Liga gegen die kaiserliche Macht in Norditalien aufbegehrt und hier im Jahr 1162 einen großen Preis dafür bezahlt. Denn bedenkt, das Heilige Römische Reich ist nicht, wie von manchen vermutet, einfach nur das mittelalterliche Deutschland, ganz und gar nicht. Es ist ein komplexes Gebilde mit Territorien und Gebieten in vielen Teilen des heutigen Deutschlands, ja, aber auch Belgiens, der Niederlande und Luxemburgs, dazu die Schweiz, weite Teile Ostfrankreichs, Tschechiens und Österreichs und große Teile von Norditalien. In Barbarossas Zeit sollte sich die Macht seiner Dynastie, die der Staufer, sogar bis nach Sizilien und zeitweise sogar nach Jerusalem ausweiten. Trotz all dieser Aufzählung von Ländern, wir sollten uns hier von einem nationalstaatlichen Denken nicht in die Irre führen lassen, das kommt erst im 19. Jahrhundert auf. Aber zurück ins Mittelalter, nach Mailand, nach 1162. Erschöpft, aber zufrieden, tritt ein Mann mit ungefähr 40 Jahren an Kaiser Barbarossa heran. »Das hast du gut gemacht, mein lieber Reinald. Du hast erfolgreich die Herfahrt von Erfurt nach Mailand organisiert«, sprach der Kaiser. »Ich habe nur das getan, was ihr von eurem Reichskanzler für Italien erwartet habt«, erwidert jener Reinald.
»Ich möchte dir für das Geleistete danken, Reinald. Was auch immer du wünschst, was auch immer sich in Mailand befindet, sollst du haben. Gold, Juwelen, Kunst, egal, sag's mir einfach.«
»Ach, wisst ihr«, lächelte Reinald, »ich will nur eine Sache hier haben, etwas, was viel wertvoller ist als alles Gold in Mailand.«
»Und was könnte das sein?«, fragte Barbarossa.
Und die Antwort Reinalds war hierbei knapp: »Knochen.« Und damit ab ins Intro und beenden wir meine schlechte Schauspielkunst hier. Und nach diesem kurzen improvisierten Theaterstück herzlich willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, einem Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist, doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich, sie kann daher eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte darstellen. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören, von den Römern bis in unsere heutige Zeit. Liebe Leute, nur etwas kurzes Organisatorisches. Ich war zu Gast beim Kölner Stadtanzeiger in deren Podcast True Crime Köln und wir haben da über einen ganz alten, uns gut bekannten, ja, Mann gesprochen, um es mal so auszudrücken, nämlich über Anno den Zweiten und seinen Konflikt mit der Kölner Bürgerschaft. Dort haben wir das Thema nochmal, aber in einem anderen, ich finde auch sehr unterhaltsamen Blickwinkel nochmal betrachtet. Hört doch mal gerne rein, den Link zu dieser Podcast-Folge findet ihr in den Shownotes. Ich bin mir sicher, die Folge ist super, denn als ich das hier gerade aufnehme, ist diese Folge noch gar nicht erschienen, aber da ich ja beim Gespräch dabei war, bin ich mir ziemlich sicher, dass was Gutes ist. Die Folge ist am 30. März 2024 erschienen, also zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge hier, könnt ihr die Folge bereits anhören. Viel Spaß dabei. Zurück aber zu diesem Podcast hier. Zurück auch ebenfalls ins Mittelalter. Heute sprechen wir darüber, wie die Gebeine der Heiligen Drei Könige nach Köln kamen und warum es etwas ganz Besonderes für die Kölner Stadtgeschichte war. Verbunden mit dieser Geschichte, wie die Heiligen Drei Könige nach Köln kamen, ist ein Mann namens Reinald von Dassel, damaliger Erzbischof von Köln. Und ich weiß, ich höre schon wieder einige sagen, nicht schon wieder eine Folge über einen Erzbischof. Aber wartet, Reinald von Dassel ist Zeit seines Lebens sicherlich auch ein Bischof, aber auch weitestgehend durch und durch ein Politiker, gar auch ein großer General und Feldherr, und hat dann vielleicht doch nicht seine geistlichen Aufgaben so ernst genommen, obwohl ich möchte ihn jetzt nach fast 1000 Jahren nichts hier unterstellen. Das Interessante an ihm ist, er war so gut wie nie in Köln, aber hat dafür Köln so stark geprägt wie kaum ein anderer Stadtherr vor oder nach ihm, bis zum heutigen Tag. Das Ergebnis könnt ihr nämlich bis heute noch sehen. Wenn ihr als Tourist beispielsweise nur bisher in Köln wart, dann wart ihr sicherlich hier, weil er eben etwas getan hat, was
Köln so anziehend gemacht hat, auch noch für heutige Besucherinnen und Besucher. Und jetzt tue ich so geheimnisvoll, aber wir wissen ja schon, worum es hier eigentlich geht. Und zwar der Diebstahl, die Überführung der Heiligen Drei Könige, also der Gebeine der Heiligen Drei Könige von Mailand nach Köln durch Reinhard von Dassel. Und was das genau war für ein Ereignis und was darum alles passiert ist, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Aber schauen wir uns doch erstmal an, wer dieser Reinhard von Dassel wirklich war. Der witzigste Fakt, den ich über Reinhard von Dassel erfahren habe, war wirklich, er war zwar formal zwischen 1159 bis 1167 Erzbischof von Köln, aber für Reinhard war das Amt eher ein Sahnehäubchen für seine bisherige imperiale Karriere. Er ist kein Heribert, der vor Ort dauerhaft residiert hat und karitative Dinge persönlich ausgeführt hat. Er ist aber auch kein Anno, der die ohnehin große Machtfülle des Erzstifts Kölns ausnutzt, um eine eigene Territorialpolitik zu betreiben. Reinhard ist nichts von den beiden gerade genannten Extremen. Er sieht sich primär als ein unerschütterlicher Parteigänger der Staufer-Dynastie, die gerade die Kaiser stellen im Heiligen Römischen Reich, also ergo von dessen aktuellen Herrscher an der Spitze des Reiches, nämlich Friedrich I., auch bekannt als Barbarossa. Und ich glaube, ich werde ihn von nun an auch Barbarossa nennen. Und in allem, was Reinhard tat, war er primär erstmal der Verfechter staufischer imperialer Interessen. Und danach erst kam für ihn alles andere im Sinn, wie ein Bischof oder gar Kölner Stadtherr zu sein. Woher kam Reinhard eigentlich? Was war seine Herkunft? Wo ist er geboren? Reinhard wurde um 1120 in ein gutes Grafengeschlecht im heutigen Ostwestfalen, im damaligen Herzogtum Sachsen, geboren. Sein Problem? Ja, er war bereits der zweite Sohn seiner Eltern und sein älterer Bruder würde der nächste Graf werden. Zweitgeborene, sofern der Erstgeborene nicht früh starb, gingen daher in dieser Zeit oft leer aus. Vorbei waren die Zeiten von großen Erbteilungen innerhalb des Adels, wie es die Merowinger und Karolinger noch im Frühmittelalter getan hatten. Also, was macht man als zweitgeborener Adliger, wenn man nicht als Knecht des älteren Bruders enden wollte? Ja, wie kann man da Karriere machen? Mit Macht und Ansehen. Richtig, man schlug eine höhere Kirchenlaufbahn an. Und das macht Reinhard dann auch. Nach seinem Studium an der Domschule in Hildesheim und in Paris, den Top-Orten damals für theologische Studien, kam er schnell in Kontakt mit dem staufischen Kaiserhof. Schnell freundete er sich mit dem damaligen Herzog von Schwaben namens Friedrich an, jener Friedrich, der dann ab 1152 König und später Kaiser Barbarossa werden sollte. Mit Amtsantritt Barbarossas steigt Reinhard dann schnell auf und erhält gut dotierte Posten in zahlreichen Klöstern als Propst, also als Verwalter, als derjenige, der auch die Finanzen vor allem verwaltet. Diesen Lebensweg, Kölner Erzbischöfe, in Diensten des Kaisers und als Pröpste, den kennen wir ja allzu gut bereits. Dass es Reinhard aber eher um weltliche Macht als um geistliche Erfüllung geht, zeigt sich darin, dass er trotz seiner klerikalen Ausbildung und Inhaber zahlreicher Kirchenämter noch immer kein geweihter Priester ist. Richtig gehört, er hat Kirchenämter inne, ohne die Priesterweihe zu besitzen. Ist doch klasse, wenn man adelig ist, oder? Vielleicht wollte sich Reinhard immer noch offen halten, vielleicht doch noch irgendwann zu heiraten, irgendwo was Cooles zu erben, eine Tochter zu heiraten, dessen Familie keinen männlichen Erben hatte, vielleicht sowas, aber das ist natürlich nur Spekulation meinerseits. So ganz unbegründet finde ich meine Überlegung aber nicht, denn kurz zuvor, im Jahre 1139, hatte Papst Innozenz II. Nämlich verfügt, dass alle geweihten Priester von nun an ehelos sein mussten. Zuvor war dies nämlich nicht so gewesen oder man hat es nicht ganz so streng genommen. Und natürlich war die seitdem verschriebene Ehelosigkeit etwas, was dann auch nicht jeder Geistliche direkt so recht ernst nahm. Die Päpste selbst sollten Jahrhunderte später das ja auch nicht so ernst meinen wie, ja, ich meine dich, Papst Alexander VI. Oder auch bekannt unter seinem Taufnamen Rodrigo Borgia. Als 1153 dann der Bischofsstuhl in Hildesheim frei wurde, ließ Reinhard verlauten, obwohl er eigentlich der ideale Kandidat dafür war und ja auch dort studiert hatte, dass er nicht zur Verfügung stände als neuer Bischof in Hildesheim. Ihm war wohl klar gewesen, dass, wenn er dann irgendwann wirklich ein Erzbischof sein sollte, dann er sich wohl nicht mehr davor drücken konnte, die Priesterweihe und damit auch die Ehelosigkeit eingehen zu müssen. Reinhard setzte dann aber noch einen drauf, denn als er durch Kaiser Barbarossas Fürsprache im Jahr 1159 im fernen Italien als Erzbischof von Köln eingesetzt wurde, weigerte sich Reinhard weiterhin, sich zum Priester weihen zu lassen, geschweige denn, aus Italien abzureisen und nach Köln zu gehen, weil er jetzt der neue Erzbischof da war. Also nochmal zum Mitschreiben. Der nun neue und amtierende Erzbischof von Köln war kein geweihter Priester, geschweige ein geweihter Bischof. Noch wollte er seiner Residenzpflicht als Bischof nachkommen und nach Köln reisen. Er blieb als Feldherr und Politiker in Italien. Unglaublich, oder? Aber Barossa war in jener Zeit so mächtig und lag eh im Streit mit dem Papsttum. Der Papst hätte ja eigentlich den neuen Erzbischof erwählen müssen. Aber ja, aber in so einer Situation konnte man sich sowas als Kaiser durchaus leisten. Und Barbarossa sah in Reinhard durchaus einen starken Verbündeten im Kampf gegen das Papsttum. Er brauchte ihn schlichtweg in Italien und praktischerweise war der Erzbischof von Köln auch immer gleichzeitig der Reichskanzler für Italien. Wie praktisch. Was noch mehr verdeutlichte, dass Reinhard eigentlich eine eher weltliche Karriere im Sinn hatte, erst nach 6 Jahren, nach seiner Bischofswahl, ließ er sich wohl nach langem, jahrelangem Druck im Jahr 1165 in Würzburg zum Priester und ja, und gleichzeitig auch noch zum Bischof weihen. Da war er dann, wie gesagt, schon 6 Jahre lang Kölner Erzbischof. Und jetzt kommt eigentlich der Oberhammer, was endgültig zeigt, dass Reinhard nicht an dem eigentlich geistigen Posten interessiert war. In seiner 8-jährigen Amtszeit hatte Reinhard weniger als ein ganzes Jahr insgesamt zusammengerechnet in Köln verbracht. Er verbrachte viel mehr Zeit in Italien als in Köln oder generell nördlich der Alpen. Da stellt sich natürlich die Frage, warum also Erzbischof von Köln werden, wenn man auf die Dommetropole am Rhein keine Lust hatte. Wie gesagt, seit langer Zeit war das Amt des Erzbischofs von Köln bereits mit dem Reichskanzler für Italien verbunden. Darauf war Reinhard scharf. Hier konnte er politisch viel erreichen, indem er im Auftrag seines Kaisers die aufständischen norditalienischen Städte zur Ordnung rief. Oder eben zerstörte und plünderte. Barbarossa wollte eine reichsunmittelbare Herrschaft hier ausüben in Norditalien, denn anders als im Reich nördlich der Alpen, wo ihm Grafen, Herzöge, Bischöfe und weitere Adlige die Herrschaft lokaler und regionaler Ebene abnahmen, konnte er hier hoffen, im reichen Norden der italienischen Halbinsel das Kaisertum wieder stärken zu können und dadurch wieder zu einer Art neuen Otto dem Großen aufsteigen zu können. Das Problem war nur, Norditalien war bereits in vielen Städten das geschehen, wovon die reiche Kaufleute und Ministerialenschicht in Köln nur träumen konnte. Dort gab es weitestgehend autonome Selbstverwaltungen und Kommunalverfassungen, die der lokalen Wirtschaftselite maßgebliche politische Mitentscheidungen gab, wie beispielsweise eben Mailand. Reinhard sollte für Barbarossa die Zeit quasi zurückdrehen und all jenes zerschlagen. Städte wie Mailand sollten direkt dem Kaiser unterstellt werden, mit lokalen, von Barbarossa auserwählten Beamten. Das sorgte natürlich für politischen und damit militärischen Sprengstoff. Denn seit Karl der Große mit der Zerschlagung des Lombardenreichs hier im Norden Italiens im späten 8. Jahrhundert die Region erobert hatte, war hier nie ganz Ruhe eingekehrt und nie ganz der Wunsch der dort lebenden Menschen erloschen, unabhängig sein zu wollen. Unabhängig von Byzanz, was davor die Region kontrolliert hatte, unabhängig natürlich von den Lombarden, die es nicht mehr gab als Herrscherelite, und unabhängig von Rom und vor allem unabhängig vom Reich jenseits der Alpen dieser komischen Deutschen da. Auch nach all den Jahrhunderten war die römische antike Tradition noch lebendig hier, dass sich einst mal antike römische Städte weitestgehend autonom verwalten konnten. Die Italienpolitik Reinhards ist sicherlich interessant. Sie ist aber durch und durch Reichsgeschichte und hat mit unserem Köln wenig am Hut. Mit einer kleinen, sehr, sehr prominenten Ausnahme natürlich, zu der wir gleich kommen werden. Eine weitere Ausnahme will ich jedoch machen. Das Reich, was ich hier meist Heiliges Römisches Reich nenne, hieß eigentlich bisher nicht so. Es wurde in den historischen Quellen oft eben nur als das Reich oder lateinisch Imperium genannt, da es sich als Nachfolge oder besser gesagt direkte Fortsetzung des Römischen Reiches sah. Warum das ganze Translatio Imperii-Theorie und so weiter, habe ich ja mal in einer früheren Folge erklärt. Aber mit Reinhard ändert sich das. Um das Reich im Kampf gegen das Papsttum hervorzuheben, sakral auch aufzuwerten und dessen Wichtigkeit zu betonen und damit zu zeigen, hey, nicht nur der Papst ist was Heiliges hier auf dieser Welt, nennt Reinhard in seinen Urkunden, die er als Reichskanzler verfasste für seinen Kaiser, das Reich als Sacrum Imperium, also übersetzt Heiliges Reich. Damit gab Reinhard dem Reich eine weitere Zutat hinzu, neben dem bisher römischen Zusatz. Und daraus leiten wir heutzutage unter anderem die Bezeichnung Heiliges Römisches Reich ab. So, genug jetzt aber dieser Ausführung. Jetzt wollen wir doch mal erfahren, wie ist Reinhard in den Besitz der Reliquien der Heiligen Drei Könige gekommen? Das erfahren wir nach einer kurzen Trinkpause. Zurück zum Anfang dieser Folge. Es ist das Jahr 1162 und Mailand liegt nach langer Belagerung und wohl unfreiwilliger Kapitulation in Schutt und Asche. Die Bevölkerung wurde zwar weitestgehend verschont, aber in die umliegenden Ortschaften verschleppt oder vertrieben. Einzig und allein die Kirchtürme und Klöster stehen noch in der ansonsten völlig zerstörten und verwüsteten Stadt. Reinhard sah nun seine Chance kommen, die Knochen, die er gegenüber Barbarossa im Intro dieser Folge erwähnte, zu erlangen. Aber welche Knochen meinte er? Nun, natürlich nicht weniger als die Gebeine der heiligen drei Könige. Jetzt müssen wir ein bisschen einen theologischen Ausflug machen. Wer waren die heiligen drei Könige? Es sind ja nicht mehr alle so bibelfest, wie es noch vielleicht vor 100 Jahren gewesen ist. Also eine kleine Auffrischung. Die Geschichte in der Bibel erzählt jeweils in den 4 Evangelien von Markus, Lukas, Matthäus und Johannes von der Geburt Jesu. Ihr kennt das vielleicht dann doch in diesem Umfang. Jesus in einem Stall geboren, bei Bethlehem oder Nazareth, je nachdem. Maria und Josef daneben und so weiter. Aber nur im Matthäus-Evangelium hört man davon, dass kurz darauf auch Sterndeuter von weit her aus dem Osten herkamen, um das frisch geborene Jesuskind zu huldigen. Nun, die Bibel, das müssen wir mal kurz festhalten, wurde in ihrer frühen Fassung meist auf Altgriechisch verfasst. Das war die Handels- und Verkehrssprache im östlichen Mittelmeerraum. Jesus selbst hat ja weitestgehend Aramäisch gesprochen. Aber wie gesagt, die Schriftsprache, die Gelehrtensprache in jener Zeit war Griechisch, also Altgriechisch. Und dort steht in den ersten Fassungen der Bibel, die wir überliefert haben, interessanterweise nichts von irgendwelchen Königen, die Jesus besucht haben, sondern die Sprache ist hierbei von Magos, also griechisch übersetzt von Zauberern. Sie, also diese Zauberer, hatten den Stern von Bethlehem gesehen, der bei Jesu Geburt erschienen war am Himmel und waren ihm bis zum Ort des Jesuskindes in die Krippe gefolgt. Zitieren wir daher doch einmal kurz die Bibelstelle aus Matthäus Kapitel 2, Vers 1 bis 2. Falls ich das richtig in Erinnerung habe, wie man die Bibel zitiert. Aber los geht's. Zitat:
Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten.
Zitat Ende. Das war's. Mehr hören wir nicht über diese Weisen aus dem Morgenland. Vor allem nicht, wie groß ihre Anzahl war oder geschweige denn, wie sie hießen oder woher sie überhaupt kamen. Mal sind es in frühen Darstellungen und Niederschriften 3, aber auch mal 4 oder gar 12 in theologischen Texten. Doch schnell werden daraus dann nur noch 3. So bestimmt es der Kirchenvater Augustinus im 4. Jahrhundert, der maßgeblich die mittelalterliche Kirche mit seinen Werken in der Spätantike prägte. Warum 3 und nicht 4 oder 5 oder 6 oder 12? Nun, 3 ist eine heilige Zahl, da der christliche Gott mit Vater, Sohn und Heiligem Geist dreifaltig ist. Und weil es nach damaliger Vorstellung 3 Kontinente auf der Welt gab: Europa, Afrika und Asien. Und auch anhand der erwähnten 3 Geschenke der Magier oder der Gelehrten an Jesus im Matthäus-Evangelium, nämlich Weihrauch, Gold und Myrrhe, wird die Zahl zunehmend auf 3 festgelegt. Um das Jahr 500 geschah es dann auch, dass den Dreien ihren Namen gegeben wurde, auch wenn sie in der Bibel eigentlich gar nicht erwähnt werden. Und die Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört, das sind Kaspar, Melchior und Balthasar. Und die Überreste der 3 Magier, die dann im Laufe der Zeit bereits in der Spätantike einfach zu Königen umgedichtet wurden, waren in Mailand? Wenn man jetzt mal auf eine Karte guckt, so
ist schon ein weites Stück entfernt vom Nahen Osten, von Norditalien aus gesehen. Woher kamen also die Reliquien der Heiligen Drei Könige und vor allem, wie kamen sie nach Mailand? Angeblich von der römischen Kaiserin Helena, die Anfang des 4. Jahrhunderts lebte, die Mutter des römischen Kaisers Konstantin den Großen. Eine echte Powerfrau, was die nicht alles gefunden haben soll, laut historischer Überlieferung und vor allem gestiftet haben soll. Selbst die Kirche St. Gerion in Köln soll sie noch in Auftrag gegeben haben, was heutzutage aber durchaus bezweifelt wird, auch wenn der Ursprungsbau wirklich aus dem 4. Jahrhundert kommt, aber viel weiter am hinteren Ende des 4. Jahrhunderts ist. Aber wahrscheinlich ist es, dass auch Helena wirklich einmal in Köln gewesen ist in ihrer Lebenszeit. Helena hat, wie gesagt, laut der Überlieferung einen richtigen Riecher gehabt für Reliquien. Ob ihr daran glaubt oder nicht, das war für die Menschen damals unerheblich. Denn Helena soll unter anderem Folgendes gefunden haben. In Jerusalem fand sie bei einem Besuch die drei Kreuze samt den Nägeln von jenem Kreuz, in das Jesus geschlagen worden war, verbuddelt in der Erde auf dem Hügel Golgatha. Das Grab und die Gebeine des Apostels Matthias hat sie ebenfalls einfach mal so entdeckt. Die Trierer erfreuen sich damit bis heute über den heiligen Rock, ein Gewand, was Jesus gehört haben soll und was nach dessen Kreuzigung von den römischen Soldaten, die bei der Kreuzigung anwesend waren, mitgenommen wurde. Irgendwann ist das Teil dann in Trier gelandet, aber hey, fragt mich nicht, ob das stimmt, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass bei einem solchen Spürsinn die gute Helena auch noch die Gebeine der heiligen drei Könige gleich mitfand in Jerusalem und nach Konstantinopel bringen ließ. Dort blieben sie jedoch nicht lange, sondern wurden bereits Mitte des 4. Jahrhunderts nach Mailand gebracht, der spätrömischen Kaiserresidenz und Hauptstadt im Westen des Römischen Reiches. Der dortige Mailänder Bischof hatte eigens dafür dann eine Kirche erbauen lassen, die nach ihm selbst benannt wurde, nachdem er selber als Heiliger bestimmt worden ist, nämlich Sankt Eustorgio. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Wie sie dann die Knochen angeblich in die Hände von Barbarossa und dann schließlich in die Hände Kölns und dem heutigen, oder besser gesagt den dortigen alten Kölner Dom kam, erzählt uns die Köllhoffsche Chronik. Eigentlich auch mal ein gutes Thema für eine Schnipselfolge zur Köllhoffsche Chronik, wo ich mir dann gerne Expertise hinzuziehen wollen würde. Aber dieses schöne Werk ist erst 1499 entstanden, das heben wir uns mal für ein anderes Mal auf. Aber nur kurz vorneweg, die Köllhoffsche Chronik ist quasi eine spätmittelalterliche oder frühneuzeitliche Kölner Stadtchronik, die eine Vielzahl älterer vorhandener Quellen wohl mit einbezogen hat und lieben wir nicht eine gute Geschichte oder eine unterhaltsame Sage? Ja, natürlich tun wir das. Also hören wir uns die Version doch mal an, wie die Gebeine der heiligen drei Könige in die Hände von Reinald und Barbarossa gelangten. Dazu springen wir nochmal zurück zur Belagerung von Mailand im Jahr 1162. Die Stadt war kurz vor dem Fall und jeder wusste, dass es dem Mailänder Bürgermeister dann an den Kragen gehen würde, hatte er sich doch gegen den Kaiser widersetzt. Nun gab es in Mailand ein Nonnenkloster und die dortige Äbtissin war die Schwester des dem Tode geweihten Mailänder Bürgermeisters. Und sie wusste von der, sagen wir mal, pragmatischen Seite des Kölner Erzbischofs. Und so schickte sie Reinald, dem Reichskanzler Italiens, heimlich eine Nachricht. Und darin stand: An den Erzbischof von Köln und Reichskanzler Reinald. Trefft mich heute Nacht an der Stadtmauer. Ich habe Wichtiges zu besprechen. Bitte haltet dieses Treffen geheim. Es soll zu unser beider Vorteil sein. Gesagt, getan. In dunkelster Nacht und damit quasi unsichtbar steht Reinhard also an der Mailänder Stadtmauer und hört sich an, was die Äbtissin zu erzählen hat. Ich weiß, dass man vorhabe, innerhalb der Mailänder Bürgerschaft am nächsten Morgen die Stadt dem staufischen Heer, also eurem deutschen Heer, Reinhard, zu überlassen. Man will kapitulieren. Das würde natürlich auch den Tod meines Bruders, dem Bürgermeister, bedeuten, der dann in eure Hände geraten würde. Daher schlage ich euch einen Handel vor. Einen Handel? Fragte Reinald. Ja, ihr helft mir beim Kaiser ein gutes Wort einzulegen. Ich überlasse euch dafür im Gegenzug die Gebeine der heiligen drei Könige. Diese haben wir seit Beginn der Belagerung in der Stadt gut versteckt, aber ohne mich findet ihr sie nie. Reinald meinte jedoch: Gute Äbtissin, der Kaiser ist am Toben. Seit einem Jahr belagere ich schon in dessen Auftrage eure widerspenstige Stadt. Es handelt sich in seinen Augen um Hochverrat und Eidbruch, was ihr hier geleistet habt. Immerhin sieht er Mailand, und wie auch ich selbst, als Teil seines Reiches.
Er wird sich kaum von einer Hinrichtung eures Bruders abbringen lassen. Die Äbtissin stimmte zu. Daher heckten beide, der Erzbischof und die Äbtissin, gewieft eine List aus, die helfen sollte, dass die beiden von ihnen zu ihrem Ziel kamen. Der nächste Morgen brach an und in der Tat öffneten sich die Tore der Stadt und die Bevölkerung Mailands kapitulierte damit. Reinald und Barbarossa betraten die Stadt, die sie ein Jahr lang belagert hatten. Endlich am Ziel und überglücklich will Barbarossa seinem Feldherrn und Reichskanzler Reinald nun danken. Und ihr seht jetzt, die Version ist etwas anders als meine eigene erdachte aus dem Intro, denn Reinald antwortete seinem Herr: Verehrter Kaiser, ich will ganz bescheiden nur das haben, was an Schätzen diese Nonne auf dem Rücken tragen kann, und zeigte dabei auf die Äbtissin, mit der er sich die Nacht zuvor heimlich verschworen hatte. Wenn das alles ist, lachte der Kaiser nichts ahnend, dann soll das dein Lohn sein, Reinald. Und was dann geschah, war an Komik eigentlich kaum zu überbieten, denn als die Nonne herkam, war sie mit einem ganz großen Schatz beladen auf ihrem Rücken, aber nicht mit Gold, Silber oder Diamanten, sondern mit ihrem Bruder, dem Bürgermeister von Mailand, auf ihrem Rücken. Vielleicht kommt einem der Verlauf dieser Legende vertraut vor. Fast zur gleichen Zeit soll sich die Legende von Weinsberg abgespielt haben, die so ähnlich endete, als die Frauen aus der belagerten Festung ihre Männer auf diese Weise ebenfalls retteten. Als Barbarossa das sah, flippte er völlig aus. Wer könnte es ihm verübeln? Und sofort will er seinen Knechten und Dienern befehlen, den Bürgermeister zu schnappen und einen Kopf kürzer zu machen. »Mein Herr, ihr habt es geschworen«, wandte Reinhard ein. »Was die Nonne auf den Rücken trägt, gehört mir. Und einen kaiserlichen Schwur bricht man nicht.« Grummelnd und wütend sah der Kaiser ein, dass er überlistet worden war. Aber Reinhard und die Nonne waren am Ziel. Der Bürgermeister war am Leben und Reinhard bekam als Dank die Reliquien der heiligen drei Könige ausgehändigt. Eine schöne Geschichte, auch wenn sie wohl aus dem Reich der Legenden entspringt. Wahr ist aber doch das Ende davon. Reinald war im Besitz der gewünschten Reliquien. In Wahrheit ging es dann wohl doch nicht so ganz gewieft wie in dieser Legende. Bei der Plünderung Mailands im Jahr 1162 gelangten tatsächlich die Gebeine der heiligen drei Könige durch Raub in den Besitz von Barbarossa. Diese blieben aber vor Ort erst einmal in Verwahrung, denn die Italienkampagne war noch nicht zu Ende und wohl hatte sie wohl erst der Bischof von Lüttich. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden bei der Recherche, warum er die erst hatte. Aber 1164, zwei Jahre später, erhielt Reinald sie als Geschenk durch Barbarossa. Und der lüttische Erzbischof, der sie zuvor verwahrt hatte, war sicherlich nicht angetan. Aber wir dürfen nicht vergessen, Lüttich war nun mal das untergeordnete Bistum unter dem Erzbistum Köln in der Kirchenprovinz Köln. Und damit konnte Lüttich eigentlich kaum groß protestieren dagegen. Und ja, wenn Kaiser Barbarossa was befiehlt, dann befolgt man das besser auch. Aber da gab es noch ein Problem. Der Bischof von Lüttich war nicht der einzige Neider. Die Reliquien waren jetzt wirklich in der Tat im Besitz der Kölner Kirche, aber sie befanden sich ja noch nicht in Köln, sondern weit weg in Italien. Und es war ein langer, langer Weg zurück nach Hause über die Alpen und bis nach Köln. Und was da nicht alles zufällig passieren könnte, beim Transport der Reliquien nicht auszudenken, welche Gefahren dort lauerten. Die Kunde, dass die Reliquien der heiligen drei Könige über die Alpen nach Köln kommen sollten, rief wirklich alle auf den Plan, die auch nur entfernt an der zu erwartenden Reisestrecke herrschten. Also quasi ganz Norditalien, Süddeutschland und das Rheinland. Jeder versuchte, diesen Reliquienschatz zu ergattern. Warum waren eigentlich diese Reliquien so begehrt, der heiligen drei Könige? Nun, wir sind in einer Zeit hier angelangt, in der das christliche Europa süchtig nach Reliquien schätzen ist. Umso mehr, umso besser. Und das ist die Zeit auch, in der die ganzen großen Schreine entstehen. Nicht nur der Schrein der heiligen drei Könige wird später noch entstehen, sondern auch alle Lokalheiligen kriegen riesige, schöne, verzierte Schreine wie Albinus, Maurinus. Anno kriegt da ja erst seinen riesigen, schönen Schrein, obwohl er schon seit fast 100 Jahren tot ist. Und auch Heribert in Deutz kriegt seinen schönen, riesigen Schrein, den ihr bis heute in Neu-Sankt Heribert bestaunen könnt in Deutz. So, und wie gesagt, umso mehr Reliquien, umso besser. Und inzwischen glaubte man, dass von Überresten von Heiligen Heil- und Schutzkräfte ausging. Ich meine, das muss ich euch jetzt hier nicht mehr weiter ausführen. Da ist mein Skript gerade nicht ganz aktuell, weil ich war ja vor 3 Folgen mit Moritz Wölk vom Museum Schnütgen, dem Direktor des Museums Schnütgen, auf einer Tour durch die Geschichte der heiligen Verehrung in Köln. Während sich also manche Bischöfe oder Herrscher in ihren Kirchen mit den gefühlt 2 millionsten Holzsplitter von dem angeblichen Kreuz, an das Jesus genagelt wurde, oder mit einer Fingerkuppe eines angeblichen Heiligen oder eines Taschentuchs von jenem zufrieden geben mussten, war nun in Norditalien ein ganz komplettes Set an 3 vollständigen heiligen Leibern erhalten. Den Leibern von 3 Männern, die kurz nach der Geburt den Sohn Gottes gesehen hatten, eine der ersten Zeugen überhaupt, die Jesus gesehen hatten, abseits von Maria und Josef. Maria konnte man aber nicht mehr ihre sterblichen Überreste verehren, weil sie war ja in den Himmel aufgefahren. Aber Josef und Maria sind dennoch gute Stichworte hier. Auch diese 2 hatten ja die heiligen 3 Könige gesehen, die ja sehr bedeutend sind für den christlichen Glauben. Und wir hatten ja hier bereits schon den spätantiken Kirchenvater Augustinus angesprochen, und er, Augustinus und seine Schriften waren auch in dieser Zeit ganz bedeutend, und jeder Gelehrte, kirchliche Gelehrte, kannte diese Texte und nahm sie sehr, sehr ernst. Und Augustinus schrieb, dass die heiligen 3 Könige besonders wertvolle Heilige waren, weil sie ja ursprüngliche Heiden waren und anders als Petrus, Simon und wie die ganzen anderen Apostel noch hießen, ja, nicht Juden waren. Die heiligen 3 Könige sind also quasi die allerersten missionierten Christen der Kirchengeschichte. Das machte dieses komplette Set von Heiligen so wertvoll in einer durch und durch christlich verstandenen Welt. Da konnte man verstehen, dass das mehr wert war als jedes Gold dieser Welt. Ihr merkt, ich schwimme ein bisschen, weil ich absolut kein Theologe bin. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt, warum diese Reliquien so wertvoll waren. Jeder wollte diese Reliquien haben, der auch nur annähernd die Machtmittel dazu hatte und an der Wegstrecke lag. Aber jetzt mal nochmal die Gegenfrage. Ist es nicht eigentlich eine Sünde, Reliquien von jemandem zu stehlen? Theoretisch ja, etwas zu klauen verstößt gegen die 10 Gebote, und auch heutzutage ist Diebstahl eine Straftat. Aber wo wären wir, wenn es nicht ein Schlupfloch geben würde? Ein Schlupfloch nämlich, was auch schon bereits unser guter alter Freund Anno beim Reliquiensammeln einst selbst genutzt hatte. Anno hatte nämlich, als er mal von einer Romreise nach Hause reiste, Halt gemacht im Kloster Saint-Maurice de Agaune, ich kann kein Französisch, ihr wisst es, und hat unter dem Vorwand, beten zu wollen, sich in der dortigen Kirche einsperren lassen nachts. Und als dann am nächsten Morgen die Geistlichen die Türe aufschlossen, ich weiß jetzt gerade leider nicht, ob es ein Nonnen- oder ein Mönchskloster war, staunten sie nicht schlecht, denn Anno war nicht mehr dort, ebenso wenig die Reliquien der heiligen Innocentius und des heiligen Vitalis. Die Reliquien hatte Anno auch mitgehen lassen und damit geraubt. Aber dieses Schlupfloch, was Anno genutzt hatte, hieß Sancta Rapina. Auf Deutsch übersetzt bedeutet das so viel wie heiliger Diebstahl. Wieso sollte der Raub von Reliquien eine Straftat sein, wenn der oder die Heilige nicht möchte, dass er oder sie gestohlen werden? Dann würde dieser das doch nicht zulassen wollen. Oder? So die Logik dahinter. Ein erfolgreicher Diebstahl von Reliquien war also quasi sowas wie ein Gottesurteil. Nun ist es natürlich kein Spoiler zu sagen, dass die heiligen 3 Könige in Köln sicher ankamen. Immerhin sind sie bis heute im Kölner Dom aufgebahrt. Aber die Reise nach Köln war dennoch abenteuerlich, aber bevor wir dazu kommen, machen wir nochmal eine kleine Pause. Viele Sagen und Geschichten ranken sich darum, wie die heiligen 3 Könige im Jahr 1164 nur nach Köln kamen. Hierbei vermischten sich wahrscheinlich dauerhaft Wahrheit und Legende. Gehen wir mal meine Lieblingsversionen durch. Um sich vor Dieben zu schützen, schrieb Reinhard Briefe und schickte sie nach Köln. In dem Schreiben ließ Reinhard verlauten, welche Route er einschlagen wolle, und man sollte ihm doch auf dem Weg mit Pferden und Proviant von Köln aus versorgen. Die Boten mitsamt jeweiligen Briefen wurden natürlich abgefangen von denen, die die heiligen 3 Könige stehlen wollten. Doch genau das hatte Reinhard so erwartet und geplant. Gierig lasen die Gegner Reinhards, die zu gern selbst eben den Reliquienschatz rauben wollten, die Briefe und trauten ihren Augen kaum. In Reinhards Schreiben war eine so unlogische Route von Mailand nach Köln beschrieben, mit zahlreichen Umwegen und schwer passierbaren Routen, dass daraufhin sie glaubten, Reinald habe diese Briefe absichtlich geschrieben und abfangen lassen und wolle sie mit der unwahrscheinlichsten und beschwerlichsten Route veräppeln, um es so auszudrücken. Und deshalb machten sie sich gar nicht die Mühe, die in den Briefen beschriebene Route zu beobachten oder eben sich bereit zu machen, dort zuzuschlagen. Und genau darauf hatte Reinhard ebenfalls gepokert. Die Diebe ließen die im Brief beschriebene Route links liegen und lauten an den bekannten und bewährten Weg nach Köln, währenddessen nahm der Tross, der die Heiligen Drei Könige transportierte, dann in der Tat den im Brief beschriebenen Weg und kam unbehelligt in Köln an. Ich kenne aber auch die Version, dass man den Pferden, die die Karren mit den Reliquien transportierten, die Hufeisen falsch herum anbrachte, damit es aussah, als würden die Pferde in die entgegengesetzte Richtung reisen. Oder die Version, wo Reinhard die Gebeine in normale Särge aufteilte und diese getarnt als von gefallenen Rittern nach Köln transportieren ließ. Oder waren es Säcke? Die Version gab es oder gibt es auch. Wie dem auch sei, die Reliquien gelangten sicher über die Alpen, dann über das Rhöntal und dann durch Burgund. Danach wurden sie auf ein Schiff geladen und gelangten über den Rhein sicher direkt nach Köln. Beim Einzug in die Stadt am 23. Juli 1164 müsst ihr euch die Szenerie einmal vorstellen. Die ganze Stadtbevölkerung war auf den Beinen und jubelte dem Einzug der Heiligen in ihre Stadt zu. Die Stadt war bereits vollgepackt mit Heiligen gewesen zuvor, egal ob mit deren vermeintlichen Knochen, Kleidung, Blut oder deren Gegenstände. Aber die Heiligen Drei Könige, das war wie der Lottogewinn. Köln war schon seit jeher aufgrund der Fülle seiner Reliquien eine bedeutende Pilgerstadt, eine der bedeutendsten überhaupt, hatte man doch hier den Stab des heiligen Petrus und dessen Ketten seit Erzbischof Bruno in der Stadt seit dem 10. Jahrhundert. Reliquien, die dem großen Apostel und ersten Papst gehört hatten. Die Ketten, wenn auch wohl etwas unfreiwillig. Bereits seit dem 9. Jahrhundert hatte sich die Stadt deshalb und aufgrund der Fülle ihrer Kirchen als heiliges Köln, als Sancta Colonia betitelt. Nun war Köln aber endgültig neben Santiago de Compostela und Rom zu einem der Pilgerzentren in Europa geworden. Die Kölner sahen hier im Jahr 1164 ihren amtierenden Erzbischof wohl das erste Mal, aber nicht lange. Doch sie hatten ihn direkt ins Herz geschlossen. Denn die Kölner wussten, was für einen unbezahlbaren Schatz er ihrer Stadt gebracht hatte. Trotz seiner ebenfalls fremden Herkunft war Reinhard so populär, wie Erzbischof Anno einst unbeliebt gewesen war. Auch der Weg der Reliquien in die Stadt ist mit Legenden gespickt. Auch ich habe noch gelernt, dass man über die damals noch existierende römische Stadtmauer im Süden, nahe des heutigen Heumarktes, in die Stadt damit eingezogen sei. Genauer gesagt durch das später genannte Dreikönigenpförtchen oder auf Kirchesaat Dreikönigepörtchen. Direkt bei St. Maria im Kapitol, einer Pforte, die in das ummauerte Kloster hier in der Südostecke der Stadt eingelassen war. Und das Dreikönigenpförtchen könnt ihr bis heute begutachten. Ein wunderschönes Bauwerk der Gotik. Gerade erst zum Zeitpunkt dieser Aufnahme vor einiger Zeit frisch restauriert worden. Aber Moment mal, habe ich da etwa gerade Gotik gesagt? Dann wisst ihr als Kennerin oder Kenner, dass durch dieses Tor kaum im Jahr 1164 was gekommen sein könnte. Die Gotik war zwar in Frankreich schon im Stehen und in der Anwendung, aber das Tor hier in Köln in gotischer Form wurde in der Tat erst viel später um das Jahr 1330 erbaut. Sollte Reinhard aber wirklich hier durchgezogen sein mit den Reliquien, dann wohl durch das Vorgängertor, was wahrscheinlich im romanischen Stil erbaut worden war. Oder hatte man mit dem Schiff an anderer Stelle in Köln angelegt? Fragen über Fragen, die man nicht gerade gut beantworten kann. Aber dennoch, besucht das Dreikönigenpförtchen mal. Erstens ist es wunderschön und entzückend, zweitens ist der Standort dieses Tores ein echt schöner und ruhiger Ort. Im sogenannten Lichthof hinter dem Chor von St. Maria im Kapitol ist es so schön ruhig und friedlich, trotz des Verkehrs um den Heumarkt herum und dem Trubel der Menschenmassen. Wir können auch froh sein, noch darauf schauen zu können. Nach der Säkularisierung Anfang des 19. Jahrhunderts nämlich wurden ja alle Klöster aufgelöst. Auch das Klosterstift von St. Maria im Kapitol. Die Kirche blieb zwar bestehen, aber die Wirtschaftsgebäude wurden zu gerne für neue Gebäude und Straßen abgerissen. So sollte es dann auch dem Dreikönigenpförtchen an den Kragen gehen. Doch niemand Geringeres als der preußische König Friedrich Wilhelm IV., ein Protestant übrigens, der daher eigentlich nichts für die Heiligenverehrung oder katholische Portale was übrig haben sollte, zwangsläufig, rettete die Pforte vor dem Abriss und stellte sogar eigenes Geld bereit, es umfassend sanieren zu lassen. So, Das war das erste Mal, wo es fast untergegangen wäre. Dann im Zweiten Weltkrieg zersprang es nach einem nahen Bombentreffer durch den Luftdruck 1944 in seine Einzelteile, wie so ein Lego-Haufen fiel es in sich zusammen. Ein Mitarbeiter des Kölner Stadtkonservators, Wilhelm Schloms, sammelte direkt danach, geistesgegenwärtig nach dem Bombenangriff, die Steine ein und brachte sie sicher irgendwo unter. Und bereits 1946, da war die Stadt noch weitestgehend ein Trümmermeer und der Wiederaufbau hatte kaum begonnen, stand das Dreikönigenpförtchen wieder und gab den umliegenden Menschen Hoffnung auf eine bessere, neue Zukunft. Nur die Skulpturen, die ihr dort heutzutage sehen könnt, im Pförtchen selber sind Kopien. Die Originale könnt ihr aber im Museum Schnütgen besichtigen. Dort sind sie dann nicht mehr der Witterung und der Luftverschmutzung und dem Verfall ausgesetzt und erfreuen hoffentlich noch weitere Generationen nach uns. Machen wir doch eine kurze Pause noch und dann kommen wir langsam zum Ende. Reinhard war, wie gesagt, so gut wie nie in Köln. Er war lieber Feldherr und Politiker an der Seite seines Kaisers in Italien. Dennoch hat er doch einiges über die Entfernung hier vor Ort geregelt. Er ließ einen völlig neuen romanischen Palast südlich des Kölner Doms bauen. Einen Palast, der einem Erzbischof von Köln würdig war. Der Palast, aus dem Anno einst floh, der wurde abgerissen dafür. Die Straße direkt südlich vom heutigen Roncalliplatz und vom Dom am Hof zeugt auch heute noch von dem genauen Standort des länglichen Gebäudes in Ost-West-Richtung. Davon sehen könnt ihr nur heutzutage nichts mehr, denn 1674 wurde der inzwischen 500 Jahre alte baufällige Palast abgerissen. Die Erzbischöfe hatten hier eh schon lange nicht mehr residiert. Die wurden ja 1288 aus Köln vertrieben. Wir wissen aber genau, wie der Palast einst ausgesehen hat, dank zahlreicher Zeichnungen, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Ich packe euch dafür einiges auf die Homepage geschichte.köln, natürlich mit OE und nicht mit Ö geschrieben. Im Jahr 1164 schlug Reinhard von Dassel dann etwas nahezu Revolutionäres vor. Wie einst im Jahre 315 wollte der Erzbischof eine Brücke über den Rhein bauen lassen. Diesmal komplett aus Stein. Natürlich war er dafür nicht vor Ort in Köln, sondern brütete über vielleicht erste Skizzen dazu in einem Heerlager bei Rom, wie immer als Feldherr für seinen Kaiser in Italien unterwegs. Dort ereilte ihn nach kurzer Krankheit, wahrscheinlich Malaria, einer Krankheit, die in Italien damals immer in den warmen Sommermonaten wütete, der Tod. Reinhards überraschender Tod beendete das Bauvorhaben und es würde bis 1859 dauern, bis Köln wieder eine feste Brücke über den Rhein haben würde. Natürlich ist Reinhard von Dassel als historische Figur am Rathausturm verewigt. Sie zeigt ihn als Bischof und in beiden Händen hält er ein kleines Säckchen, auf dem drei Kronen liegen. Eine Erklärung ist hierbei, denke ich mal, nicht notwendig. Der Bischofsstab selbst hält er nicht in Händen, sondern lehnt diesen quasi an seinen Oberkörper, ob damit dargestellt werden soll, dass er die geistliche Aufgabe nicht so ganz wichtig nahm wie andere weltliche Aufgaben, liegt außerhalb meines Wissenskreises, das ist jetzt meine persönliche Interpretation. Bestattet wurde Reinhard von Dassel 1167 im Alten Dom. 1290 wurde er dann in den bereits nahezu fertigen östlichen Teil des heutigen gotischen Kölner Doms in der Marienkapelle in einem Hochgrab bestattet. Französische Revolutionstruppen zerstörten aber leider Ende des 18. Jahrhunderts die bronzene Grabplatte mit ihm als Figur darauf liegend abgebildet, das Grab selbst blieb aber zum Glück intakt. Seit 1905 liegt als Grabplatte eine Kalksteinfigur, die Reinhard als Bischof darstellt und sich an mittelalterliche Vorbilder orientiert, an dessen Stelle so im Stil des Historismus, wenn ich nicht ganz falsch liege. Besucht ihn doch mal dort, wenn ihr mal im Kölner Dom seid. Er hat von dort aus übrigens einen guten Blick auf den Schrein der Heiligen Drei Könige. Das Größte jedoch, was Reinhard der Stadt gab, in der er wirklich nie gelebt hatte, war zweifellos der Raub, die Übertragung der Gebeine der Heiligen Drei Könige nach Köln. Schaut doch mal auf das Logo meines Podcasts. Dort seht ihr das historische Stadtwappen der Stadt Köln um das Jahr 1500. Neben den 11 Tränen, Flammen oder Hermelinschwänzen oder Lidien, wie ihr es auch immer sehen wollt, die die heilige Ursula und ihre Gefährtinnen darstellen sollen, seht ihr drei Kronen der Heiligen Drei Könige. Wer sowas in sein Stadtwappen packt, der kann ahnen, wie wichtig diese Reliquien für die Stadt für Jahrhunderte lang waren und auch noch sind und für das damalige Selbstverständnis im Mittelalter und der frühen Neuzeit. Die Reliquien sind der Grund für den fantastischen Schrein aus Gold, Edelstein und Silber, der ganze 500 Kilogramm wiegt, der 1220 fertiggestellt war. Und wenn auch die meisten Besucher heutzutage ihn wohl nicht mehr aus primär religiösen Gründen besuchen, zieht er jedes Jahr 6 Millionen Besucherinnen und Besucher pro Jahr an. Das ist das Sechsfache der heutigen Einwohnerzahl Kölns. Wir sollten hierbei auch nicht das Offensichtliche vergessen. Der heutige Kölner Dom im Jahr 1248 wäre nie in dieser gigantischen Form begonnen worden, hätte es diese Reliquien nicht gegeben. So befinden sich die Gebeine der Heiligen Drei Könige quasi in zwei Schreinen verpackt, in dem von Nikolaus von Vardar geschaffenen Goldschrein und dem aus 300 Tonnen schweren Kölner Dom als zweiten Schrein drumherum. Keine Sorge, beiden Objekten, dem Schrein der Heiligen Drei Könige von Nikolaus von Vardar und dem gotischen Kölner Dom, glaub mir, den werden wir noch genug Zeit hier einräumen, aber das ein anderes Mal. Am Ende sollten wir vielleicht nochmal nach Mailand schauen, da, wo unsere Folge begonnen hatte. Je nach Interpretation war das, was 1162-1164 geschah dort, entweder ein Raub oder eine verdiente Kriegsbeute. Und in der Tat sind die Stimmen aus Mailand über die Jahrhunderte nie ganz verstummt, die Reliquien aus Köln zurückzuverlangen. Bis heute steht dort in der Kirche St. Ostorgio der Sarkophag mit entsprechender Inschrift, wo einst die Heiligen Drei Könige bis 1162 lagen. Muss man also in Köln die Furcht haben, dass eines Tages Busladungen mit zahlreichen wütenden Menschen aus Mailand in den Kölner Dom eindringen könnten, um gewaltsam vielleicht sogar wiederzuholen, was vor nun über 860 Jahren ihnen genommen wurde? Nein, da kann ich euch eine Warnung geben. Mailand hat im Jahr 1903 einen Teil der Reliquien zurückgehalten. Darunter befanden sich zwei Fibeln, ein Schienbein und ein Wirbel. Somit kann man auch wieder in Mailand direkt den Heiligen Drei Königen huldigen, wenn man daran glaubt. Belassen wir es doch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen, wie die Gebeine der Heiligen Drei Könige nach Köln kamen. Nächste Folge, also der nächsten chronologischen Folge, müssen wir aber nochmal auf etwas schauen, was mit dieser Folge zu tun hat. Köln verstand es im Mittelalter perfekt, aus der Heiligenverehrung, die wir mit Moritz Mölk schon sehr schön besprochen haben, ein richtiges Business zu machen, obwohl der Reliquienhandel oder der Verkauf besser gesagt strengstens verboten war, auch heutzutage übrigens noch, blühte der Reliquienhandel in der Stadt. Und wenn mal Heilige fehlten, dann fand man einfach neue oder erfand sogar neue. Ich scherze nicht, das ist wirklich geschehen. Und wie die Kölner daraus ein regelrechtes und erfolgreiches Business machten, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, der nächsten chronologischen Folge, weil vielleicht kommt hier wieder eine tolle Schnipselfolge dazwischen mit einem tollen Experten oder einer tollen Expertin. Vielen Dank an meine Patreons für euren dauerhaften Support dieses Podcasts. Danke dieses Mal an Moritz, Ricardo, Lukas und Alexander, die neue Mitglieder auf Patreon sind. Das ist echt eine schöne kleine Familie dort geworden. Ebenfalls danken möchte ich jenen, die mir bei PayPal eine Spende haben zukommen lassen. Vielen Dank diesmal an Klaus, Antje, Miriam, Christian, Manfred, Sabine, Bettina, Sylvia, Katharina, Viktoria, Maren, Norbert, Christina, nochmal Antje und Christian für eure Unterstützung. Und wow, das waren diesmal echt viele. Ich bin geflasht. Am Ende bleibt natürlich nur euch allen Danke zu sagen. Danke, dass ihr mir euer Gehör geschenkt habt. Und ja, diese Folge fiel mir sehr leicht, da mir die Geschichte um den Raub, ich meine natürlich um die Beschaffung der Heiligen Drei Könige, mir als Kölner sehr vertraut sind. Aber natürlich würde ich als Literatur wie immer für diesen Zeitraum Köln im Hochmittelalter von Hugo Steenkamp und Karl Dietmar empfehlen und die Legenden und Sagen hierzu habe ich auch weitestgehend aus meiner Erinnerung, aber sie kommen zum Teil auch in der Form in Goswin Peter Gards Kölner Sagenbuch vor. Bleibt mir am Ende also nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und Mardet Jod!